Und gestern kriegst du dann Durst, willst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
Und mein Name ist Michael.
Wir sind zwei WeinliebhaberInnen, ich seit ca. 10 Jahren und du, Michi, seit rund 2,5 Jahren. Und jede Woche verkosten wir einen Wein und der oder die eine weiß nie, was der jeweils andere mitgebracht hat. Weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben, Michi?
Ja, selbstverständlich. Und zwar hast du mich in meine Heimat zurückgebracht,
ja,
quasi, ins Weinviertel. Und zwar waren wir da bei einem der wenigen Weingüter oder Weinproduzenten, die wirklich eine richtig hohe Qualität da oben zusammenbringen. Mhm. Und zwar bei Ebner-Ebenauer in Polsdorf, bei der Marion und beim Manfred. Mhm. Mit dem Chardonnay Black Edition 2019. War wirklich sehr, sehr geil. Und dass man Chardonnay aus dem Weinviertel geil findet, ist schon sehr, sehr spannend. Mhm. Also echt geiles Ding.
Ja, sehr gut. Und was hast du heute so mitgebracht, Michi?
Ich hab dir was anderes mitgebracht. Rein farblich, glaube ich, kannst du schon erkennen, dass wir da etwas in eine andere Richtung gehen.
Böse Zungen würden sagen, Apfelsaft.
Ja.
Also wir haben einen naturtrüben Wein hier, wie man schon hört in meiner allerersten Aussage, Richtung einen wunderschönen Orange.
Hm. Ich finde auch, er hat so doch ordentliche orange Anklänge.
Ja, voll.
Das ist also wirklich
Natural Wine oder Orange Wine par excellence haben wir da im Glas. Ich habe zwar jetzt noch nicht reingerochen, aber er schaut
so. Aber rein von der Farbe her vollkommen.
So, ja. Einordnen. Wir haben übrigens wieder die großen Gläser, damit er ordentlich was riecht da. Ne?
Ja, der kann ruhig in den großen Gläsern wohnen. Ne?
Sehr schön. So, Viskosität Mittel Plus. Doch, ja. Für ein Orange Wine. Wobei, da gibt es ja auch welche, die sehr, sehr, sehr dicht sind aufgrund der Gerbstoffe, die so ein bisschen aus den Schalen kommen und so weiter.
Richtig.
Das ist also schon, was da passt.
Schon sehr dicht, ja, stimmt schon. Also sicherlich Mittel Plus. Mhm. Viskosität hätte ja.
Und während ich das Glas da so schwenke, ist da schon einiges.
Kommt
da
schon was entgegen.
Ja, ganz genau.
Sehr gut.
So, lassen wir mal riechen.
I like it.
Ist interessant. Also ich habe gleich ganz am Anfang einmal interessanterweise florale Töne da drinnen.
Ja, sind auch da. Sind auch vollkommen da. Finde ich.
Und die liegen bei mir jetzt grundsätzlich im Normalfall eher ein bisschen im Hintergrund. Also ich tue mir schwerer, irgendwelche floralen Töne tatsächlich zu erkennen. Da sind sie ganz eindeutig da.
Das sind da, ja. Finde ich auch. Und gleichzeitig noch was Zweites, was für mich sofort rauskommt.
Ich meine, was ich grundsätzlich ganz gerne mal habe bei diesen Orange Wines, ist so ein bisschen Apfel- und Quittenrichtung eher. Das ist halt so ein bisschen
dieses
ich find leicht
auch,
das bittere.
Geht eher in diese ein bisschen zästigere Richtung. Gar nicht so stark Apfel für mich.
Ja, ist schon da.
Und
so dieses Quittige, also dieses leicht bittere. Und genau dieses leicht bittere geht für mich auch ganz gerne mal Richtung Zesten, also wirklich Richtung, fast so Grapefruit in dem Fall. Das ist wieder diese leichte Bitterkeit, die da so ein bisschen Haupt drüber liegt.
Genau, ja, also es geht in diese bittere, zästige Richtung und gleichzeitig halt super viel Würze für mich in der Nase. Also so Kräuterwürze ist für mich da halt ganz viel und wirklich intensiv da. Ich tue mir schwer, es einzuordnen, von dem, in welche Kräuterrichtung das wirklich geht. Ich finde es eher so ein bisschen in Richtung dieser eher medizinalen Kräuter. Aber ich könnte da nicht sagen, ich könnte da nicht sagen, dass ich jetzt da sage, ja, da ist jetzt der Salbei und das. Da tue ich mir echt schwer.
Ja, das machen wir aber eh relativ selten.
Nein, vollkommen. Aber
medizinal passt mir auch sehr gut. Das passt aber in dieses leichte Bitterding rein da.
Ja, voll.
Das ist also alles so ein bisschen in diese Richtung.
Ergibt sich ja, glaube ich, so ganz gut durch. Er ist jetzt noch relativ kalt, muss man dazu sagen. Mhm. Je mehr Temperatur kriegt, und der kann ruhig ein bisschen mehr Temperatur noch haben, desto mehr kommen diese Fruchtnoten noch stärker raus.
Mhm.
Und
ja, die sind jetzt aktuell relativ im Hintergrund, also unter diesem ganzen sehr floralen Ton.
Genau, also die liegen grundsätzlich auch, finde ich, so ein bisschen drunter. Aber sie kommen noch fester raus, wenn er ein bisschen mehr Temperatur noch hat.
Gut, ich werde nachher dann nochmal reinriechen, zwischendurch einmal.
Aber du hast das jetzt schon so ein bisschen so, wenn du da reinriechst, du hast auch so eine Steinfrucht.
Gelbes, ja,
genau, du hast so eine gelbe Steinfrucht-Thematik. Für mich ist es recht klar, so in diese Pfirsich-Richtung sogar.
Ringlotten, interessanterweise.
Ja, jetzt in der Kühle ist tatsächlich noch mehr in so eine Richtung. Ja. Es kommt noch mehr in diese Pfirsich-Richtung, außer finde ich, wenn es ein bisschen wärmer ist. Und was man sonst noch hat, was mir halt auch wieder taugt, Das haben wir bei der letzten Folge auch so ein bisschen gehabt, diese Rauchigkeit.
Mm, ja.
Die wieder.
Du hast recht, auf das war jetzt auch nicht gekommen, aber es ist eindeutig da. Aber ich glaube, dafür muss auch ein bisschen wärmer werden.
Ah, nochmal, genau, ja, voll.
Das sind jetzt ein paar Töne, die erst rauskommen im Normalfall, wenn das Ganze wärmer wird. Also ich finde, wenn du so eine rauchige oder so eine Speckigkeit hast, dann kommt das viel intensiver raus, wenn es wärmer ist. Und generell so ein bisschen diese Fruchttöne kommen im Normalfall dann ein bisschen intensiver raus. Und das Gute daran, dass er jetzt eben kühl ist, ist, du hast halt sofort diese Würze ganz, ganz stark im Vordergrund und diese, wie schon gesagt, die floralen Töne, die man als allererstes aufgenommen
hat. Genau. Und das ist, also war nicht ganz unabsichtlich, den ein bisschen kühler, als er tatsächlich serviert gehört, herzustellen, weil ich es halt auch spannend finde, weil man wirklich diesen Übergang merkt, wo es dann wirklich diese Rauchigkeit stärker rauskommt, auch diese Steinfruchtnoten nochmal intensiver, nochmal saftiger rauskommen. Und das finde ich halt saugeil.
Voll.
Wirst du dann einer merken jetzt mit der Zeit.
Ich nehme mal einen Schluck.
Genau.
Puh, da ist extrem viel da. Also am Gaumen. Richtig, richtig. Also erstens einmal, er dann schmilzt.
Yes.
Du hast diese Gerbstoffe natürlich eben durch diese Maischevergärung, ganz klassisch, aber schon wirklich schön, wirklich, wirklich schön.
Okay. Also ich finde Gerbstoff, Struktur von diesen Gerbstoffe, so wie sich das durchzieht, das ist echt geil. Also das passt wunderschön. Das ist nämlich nicht so, wie man es vielleicht
jetzt überhaupt nicht grob.
Genau, wie man es jetzt erwartet oft und auch bei härteren Natural Wines, sage ich
jetzt einmal. Es ist auch ganz gerne mal einfach ein bisschen gröber.
Genau, ist es gerne mal ein bisschen gröber. Ja. Und diese Eleganz ist unglaublich schön da. Gleichzeitig, du willst halt sofort den nächsten Schluck machen.
Nein, es ist schon spannend. Also du hast da einen schönen Schmelz, du hast eine ganz feine Gerbstoffstruktur, die aber schon, sie ist da, sie ist präsent, aber sie ist halt wirklich elegant.
Ja, das ist spannend. Nicht in your face.
Nein.
Das finde ich so angenehm. Das ist richtig schön abgestimmt, das passt alles zusammen. Auch mit der Säure dazu, die auch da ist, aber gleichzeitig auch wieder einfach nur strukturgebend ist, die ist nicht im Vordergrund.
Insgesamt ein sehr harmonisches Bild. Gerade für Natural Wine, wo das sehr, sehr schwierig ist zu balancieren teilweise. Es funktioniert sehr, sehr gut, Michi. Was hast du, wenn du da Cooles mitgebracht hast?
Was schmeckst du denn da so außer? Reden wir noch ein bisschen kurz über den
Geschmack. Auf den Gaumen hast du diese Würzigkeit ganz, ganz arg. Also jetzt im Abgang ist es nur mehr intensiver. Im Abgang hast du wirklich fast so eine Dillnote.
Stimme dazu, ja.
So ein bisschen, diese Dillnote bringt man im Normalfall eher auf Sachen, die so ein bisschen im Holz ausgebaut sind.
Ist auch richtig, ja.
Und das hast du halt im Abgang ganz, ganz intensiv. Er bleibt da relativ lang interessant. Mit dieser Kräuternote. Und ansonsten hast du im Gaumen schon so ein bisschen diese Fruchtnoten stärker als vorher.
Ich finde auch. Also ich finde, du hast diese Zästigkeit wieder.
Ja, das ist halt so ein bisschen verbunden mit dieser Säure.
Ist der Gerbstoff und die Säure, genau. Also diese Kombination, also ich finde so eben in diese Orangenzesten-Richtung Vollgas. Aber
dass diese gelben Früchte eben auch wirklich am Gaumen
finden. Richtig. Weil da finde ich dieses Pfirsich-Thema und wirklich so reifer Pfirsich nämlich. Also du hast wirklich so
juicy ist
Frucht,
das Ganze.
Süße, Saftigkeit. Richtig schön. Ich habe da nur schnell... Mach komplett Lust auf mehr.
Ja,
und
definitiv.
Das, glaube ich, unterschreibst du mir zu 100%. Hast du rebsortentechnisch irgendwas, wo du hingehen würdest?
Das ist bei solchen generell immer sehr, sehr schwierig. Ne?
Ist es? Ist da auch, habe ich auch mit dem Winzer jetzt quasi schon.
Dem Winzer, interessant, jetzt weiß ich ganz genau, wer das ist natürlich.
Mit dem Winzer besprochen, der sagt auch bei diesem Jahrgang, ist es noch ein bisschen schwieriger, da wirklich auf die Rebsorte zu kommen? Ja.
Also du hast grundsätzlich immer so ein bisschen diese Noten, die du aus der Maischevergärung kriegst, die so ein bisschen das Ganze überlagern. Wobei ich finde, bei dem ist das gar nicht so wild. Ich finde, der hat sehr viel Eigenständigkeit und das ist nicht so dieses klassische Schema von einem Natural Wine, der halt vielleicht nicht mit ganz so viel Präzision hergestellt ist, der zwar auch geil ist, auch juicy ist, aber halt von dem nicht so viel bleibt und bei dem bleibt einiges da.
Yes.
Aber ansonsten rebsortentechnisch ganz, ganz schwierig. Also da kann ich echt nur vorschlagen in dem Fall. Ich hätte mir gesagt, das ist ein Weißwein, lieber mich.
Ja, ist ein Weißwein, da kannst du richtig, da liegst du einmal richtig, ja.
Aber ansonsten.
Du kannst ein bisschen hinkommen über das Thema Schmelz, über das Thema, was könnte das sein?
Aber einen schönen Schmelz kriegst du bei ganz, ganz vielen Rebsorten zusammen, wie wir ja schon letztens beim Welschriesling gesehen haben zum
Beispiel. Richtig, richtig. Aber es ist, sogar es ist eine Rebsorte, die schon in die Burgunder-Rebsorten einzuordnen ist.
Sehr gut. Also, was mir jetzt für Burgunder-Rebsorten, so lassen wir mal reinriechen, so ein bisschen gefällt hat, wobei das haben auch nicht alle, ist so ein bisschen diese Nussigkeit, die man ganz gerne mal hat.
Nein, die hast du da nicht so.
Aber nicht wirklich, nein. Also nach der, nach so einer, generell so ein bisschen einen Mandelton suche ich ganz gern, wenn ich einen Weißburgunder trinke.
Und den hast du sonst so, ganz gern.
Genau, und so Haselnussigkeit oder sowas in Richtung ist im Normalfall so ein bisschen eine Hintrichtung Chardonnay. Zumindest bei ein bisschen öderen, ein bisschen stärker ausgebauten. Auch nicht immer natürlich, es gibt da verschiedene Stilistiken da. Das fällt mir aber bei beiden, deswegen war ich jetzt gar nicht so Richtung Burgunder gegangen.
Ist tatsächlich, ein Weißburgunder.
Ja? Weißburgunder, sehr interessant.
Sehr schön gemacht, finde ich.
Sehr, sehr spannend gemacht.
Ja. Und ja, woher ist er? Wir sind wieder mal dort, wo wir schon so oft waren.
Sind wir wieder in Gals.
Wir sind wieder in Gals. Und wir haben wieder mal hin müssen, weil dieser Weißburgunder ist halt einfach geil.
Ist er?
Und der ist vom Georg Schmelzer.
Schmelzer!
Yes.
Er steht auch ganz oben auf meiner Liste.
Sehr gut. Sehr gut. Der Georg Schmelzer aus Gals, ganz richtig, ja. Also wir sind im Burgenland, Gals, Neusiedlersee, der Georg Schmelzer und wir sind in Gals, das heißt automatisch auch, es gibt natürlich nicht nur einen Schmelzer.
Klar.
Und es gibt natürlich nicht nur einen Georg Schmelzer, also Achtung, klar. Georg Schmelzer und zwar nicht der Georg Schmelzer vom Weingut Horst und Georg Schmelzer ist, sondern der Georg Schmelzer, der liebevoll die Bezeichnung Demeter Schmelzer hat. Warum das so ist, werden wir gerne hören. Ja, Weißburgunder, das ist Weißburgunder unfiltriert 2018. Mhm. Bevor ich über den Georg Schmelzer noch ein bisschen mehr rede, gehe ich erst zum Wein. Und zwar, es gibt mittlerweile auch schon den 2019er Jahrgang davon. Der ist jetzt gerade aktuell frisch am Markt quasi. Und der 2019er Jahrgang ist im Vergleich zum 18er noch ein bisschen mehr auf der fruchtigeren und ein bisschen nach filigraneren Seiten.
Ja, das ist und halt auch ein bisschen jahrgangsabhängig.
Genau, also es ist jahrgangsabhängig und der geht einfach ein bisschen mehr in diese Orange-Richtung, aber ich finde einfach diese Struktur insgesamt, die sich da durchzieht, ist einfach so präzise und so schön, dass ich, nachdem ich beide gekostet habe, unbedingt den haben wollte.
Spannend. Auch für einen, also es ist halt wirklich eindeutig der wärmere Jahrgang. 2018, 2019 ist sehr distinktiv. Mich würde sehr interessieren, wie der 19er tatsächlich ist. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr juicy. Wie schon gesagt, wir müssen nachher noch mal reinrichten, wenn er dann ein bisschen wärmer ist, dann spürt man das vielleicht noch ein bisschen mehr.
Voll. Ich werde den 19er auch nochmal an anderer Stelle im Hinterzimmer quasi zeigen im Vergleich. Ich habe einfach das extrem geil gefunden, extrem spannend gefunden, deswegen habe ich mich für den dann entschieden schlussendlich. Mhm. Und ein paar Flaschen finden wir auch noch online, dazu komme ich dann eh noch später. Also Weißburgunder. Beim Georg Schmelzer wächst der Weißburgunder auf einer Lage, die sich Setzlust nennt. Mhm. Und die Reben sind 25 Jahre alt. Und wie bei den Weißweinen eigentlich alle vor ihm, haben wir Maischestandzeit, eh klar.
Ja.
Ein bis zwei Tage, je nach Wein, also gar nicht so viel. Jahrgang je nach Wein, logisch, was halt braucht. Und bei den echten Orangeweinen, also er hat auch noch Orangeweine, die noch.
Die echten Orangeweine?
Unter viele Anführungszeichen natürlich, die noch ein bisschen mehr in die Orange-Richtung gingen. Da ist es wirklich so, dass am Jahrgang liegt, wie weit er in die Orange-Richtung jetzt geht. Ne? Also deswegen der 2018er ist ein bisschen mehr in die Orange-Richtung gedriftet. Der 2019er ist ein bisschen mehr auf der klassischeren Seite, auch wieder unter vielen Anführungszeichen, aber ihr wisst, was ich meine. Und grundsätzlich hätte ich auch gesagt, das ist halt wiederum ein Natural-Wein, ein Orange-Wein, der auch nicht überfordert, sondern wenn du das wem hinstößt, der mit dem eher wenig zu tun hat, es ist so elegant, dass sich das wahrscheinlich trotzdem ausgeht.
Ja.
Nicht unbedingt der komplette Einsteiger, aber funktioniert schon, weil mit dem Juicy und mit der Struktur.
Ja, der macht schon Spaß.
Macht einfach Spaß, genau. Wir rebeln zuerst und die Beeren kommen dann in einen großen Stahlbehälter tatsächlich. Und rein durch den Druck und das Gewicht entsteht der sogenannte Saimost. Mhm. Und da wird wirklich nur Saimost verwendet dafür.
Ja. Wirklich? Er nimmt nur Saimost?
Er nimmt nur Saimost. Nur der Saimost wird vergoren. Ohne Pumpen oder sonst was rinnt es dann von einem Gefäß ins nächste, vergärt eben in dem Edelstahltank und in dem Edelstahltank wird es ein bisschen gekühlt. Mhm. Also der Tank wird ein bisschen gekühlt, damit es langsam vor sich hin gärt. Ja. Und das ist im Endeffekt wirklich so die einzige Intervention, die der Georg Schmelzer da in dem Prozess vornimmt so richtig, dieses Kühlen. Und was er dann macht, und das finde ich auch super, super spannend, er sagt dann bei der Hälfte der Gärung ungefähr, passt, jetzt gehen wir ins Barrique.
Ah ja.
Und deswegen haben wir auch diese Kombination aus dieser Fruchtigkeit, die da ist und die der Edelstahltank halt grundsätzlich stärker rausbringt und dieser Schmelz, die eben auf die Holzfässer zurückzuführen ist. Mhm. Ja. Und ja, die Barrique-Fässer sind so zwischen 3 und 5 Jahre alt, also es sind keine neuen Barriques. Ja. Und dann wird das Ganze eben ohne Filtration, auch wieder logisch, haben wir eh festgestellt, abgefüllt. Das heißt, wir haben eben diese Kombination aus Stahltank für die Fruchtigkeit, Barrique für die Cremigkeit und dann diese 8 bis 10 Barrique-Fässer, was das sind, in die das abgefüllt wird, lasst uns auch darauf schließen, wie viele Flaschen. Das sind nämlich ungefähr 2.500 bis 3.000 Flaschen. Mhm. Das heißt auch nicht so wahnsinnig viel an Menge pro Jahrgang. Und nach knapp 20 Monaten wird das dann unfiltriert und ungeschwefelt abgefüllt. Ja, zum Boden noch ganz kurz. Die Rizetzlust ist eine eher kühlere Lage. Mhm. Am Beginn der Pandorfer Platte. Wir haben da einen sandigen Lehmboden. Und ja, bevor wir jetzt dann mit dem Georg Schmelz seiner Geschichte starten, die eine sehr spannende, sehr intensive ist, möchte ich gleich noch das Thema abschließen. Wie schmeckt er das Ding? Was gibt es denn für eine Bewertung?
Ah, wir sind relativ bald dran diesmal.
Yes.
Ohne die Story von Georg Schmelzer tatsächlich genau zu besprechen. Es ist schon ein sehr, sehr cooles Ding. Ich wäre da bei so einer 9,0 bis 9,1.
Wunderbar. So hätte ich es auch eingeschätzt. Mhm. Ich bin bei einer 9,2 für mich. Mhm. Aber bin ich vollkommen bei dir. Also in diese Richtung geht es für mich auch. Macht Spaß zu trinken, ist echt wunderschön. Und ja, diese Kräutrigkeit, Würzigkeit in Kombination mit der Frucht.
Wie schon gesagt, das ist wirklich ein Naturwein, der halt, ich glaube, für viele Menschen funktioniert, die vielleicht ansonsten eher klassischen Wein trinken. Die gerne schon ein bisschen tiefer im Thema Wein drinnen sind, aber halt wirklich so ein bisschen diese Eleganz vermissen bei manchen Naturals und die hat er einfach hundertprozentig. Das ist ganz, ganz spannend.
Ja, voll. Das finde ich eben relativ selten, dass wer so einen Punkt bringt, so präzise mit dieser eben Eleganz und sowas Schönes draus baut, obwohl das wirklich natural at its finest ist in Wirklichkeit.
Ja, absolut.
Sein muss, nichts gemacht. Das Einzige, was gemacht wird, ist der Stahltank gekühlt. Also das ist wirklich sehr, sehr puristisch. Mhm. Na gut, Georg Schmelzer zu seiner Geschichte. Wir starten vor ungefähr 40 Jahren und zwar in der Weinbauschule Eisenstadt.
Ah, Eisenstadt.
Georg Schmelzer seine Ausbildung gemacht zum Weinmeister quasi. Und es war halt der Plan, dass er einmal das elterliche Weingut übernimmt. Das war eigentlich immer klar. Aber das Problem war das Schicksal hat da nicht hundertprozentig so mitgespielt, wie er sich das vorgestellt hat. Und zwar ist sein Vater beim Unfall ums Leben gekommen.
Oh.
Und er ist mit 17 da gestanden und hat das Weingut übernehmen müssen.
Oh, ich bin mit 17.
Und das, also er hat halt echt gesagt, die ersten 2, 3 Jahre waren einfach ein Wahnsinn. Also
ja,
er hat nicht gewusst, wo hinten und vorne ist. Er hat einfach nur irgendwie geschaut, dass er was tut. Er hat das dann gemeinsam mit seiner Mutter, quasi, die hat halt mitgeholfen, hat er das Ganze vor einem anderen Tag einfach führen müssen, Entscheidungen treffen müssen, weil er sagt, dass seine Mutter war halt so, für die war so, wir müssen was machen, damit was da wird, wie und was genau, ist wurscht quasi. Also er hat einerseits sagt er selber, das war grundsätzlich auch zum Teil positiv, weil er so freie Hand gehabt, wirklich zu machen, was ihm taugt, aber auf der anderen Seite war halt einfach die Entscheidung, ist komplett an ihm gehängt. Er 17, so, jetzt triffst du die Entscheidung, was für einen Wein machen wir, wie machen wir weiter, wie geht es in der Zukunft weiter. Wahnsinn. Also ehrlich gesagt, die ersten 2, 3 Jahre hat er sich halt gar nicht gespielt.
Ja, das
also,
glaube ich.
Grundsätzlich, Georg Schmelzer, er ist dritte Generation am Weingut quasi.
Ja.
Sie haben damals Landwirtschaft und Weinbau gehabt, also einen Ackerbau daneben. Und nach diesen 2 bis 3 Jahren hat er dann einfach halbwegs angefangen zu checken, wie es geht. Sind wir besser gegangen. Er hat dann auch eben geheiratet, hat mittlerweile 2 erwachsene Kinder. Und sein erster Schritt, den er da gesetzt hat in dem Weingut eigentlich, war, dass er gesagt hat, Vollgas Wein. Ackerbau ist nicht. Weil er gesagt, das hat nicht wirklich was gebracht. Ihm hat es auch nicht so interessiert. Er war immer sehr auf der Weinseite. Das war einfach sein Thema, es hat ihm getaugt. Und er hat gesagt, nein, Qualitätswein, was anderes geht nicht. Entweder wir machen das gescheit oder gar nicht. Und nachdem die Mutter ihm gesagt hat, ja, mir ist es wurscht, du bist der machen muss quasi, weil ich weiß nicht und kann nicht und ich helfe da überall, aber die Entscheidungen liegen bei dir, hat er eben die Chance gehabt, viele Sachen zu probieren. Ja. Und er hat zum Beispiel 1985 als einer der ersten Barrique-Fässer gekauft. und Weine in Barrique ausgebaut. Das hat es damals einfach im Burgenland überhaupt nicht gegeben und war sehr verböhnt und rundherum hat es da einige Zeit gebraucht. Und er hat gesagt, er hat halt viele Winzer-Kolleginnen und Kollegen in der Umgebung, die einfach das Problem gehabt haben, dass die Elterngeneration da gesagt hat, na, Barrique machen wir sicher nicht, so ein Schwachsinn. Und die deswegen 20 Jahre später erst das erste Mal ein Barrique-Fassel gehabt haben quasi. Und er hat den Vorteil unter ja, Anführungszeichen, er sagt, tatsächlich, es war für ihn halt einfach auch ein Klick in der Situation, dass er halt diese Entscheidungsfreiheit gehabt hat. Er hat einfach Weine in Barrique ausbauen können, mit 20er Vorsprung quasi. Ja, zu viele andere, wo halt einfach die Elterngeneration so lange drauf gesessen ist, die gesagt haben, nein, das machen wir sicher nicht, das gibt es bei uns nicht. Ja, er hat mit dem Wein auch sehr, sehr viel erreicht eigentlich. Ja. Also er war Salonsieger mit seinem Zweigelt, grundsätzlich für sein Zweigelt sehr, sehr bekannt gewesen damals in der Zeit, bei Falstaff immer vorn dabei. Gleichzeitig war es aber für den Georg Schmelzer immer so, dass er gesagt hat, er hat irgendwie gespürt, das kann es noch nicht gewesen sein. Also es war immer so, irgend so ein Feeling, so irgendwie, das kann nicht alles sein, es rennt zwar super, aber das kann irgendwie nicht alles sein. Und er hat halt dann einfach angefangen, dass er experimentiert. Er hat einmal Schwefel wenig eingesetzt, er hat einmal Schwefel ganz weggelassen. Dann hat er angefangen, dass er teils Weine nimmt, die er einen Teil davon filtriert, einen Teil halb filtriert, einen Teil nicht filtriert, also halt leicht grob filtriert und einmal gar nicht und so. Und hat halt damit gespült und so. Und da gibt es eine wunderschöne Geschichte, nämlich in die 90er hat ein Zweigelt Reserve zur Prämierung geschickt als besten Wein des Landes und da ist in die Top 3 gekommen quasi. Und das war aber der Unfiltrierte, den er eingeschickt hat.
Wirklich?
Ja, ja. Oh. Und das kommt noch raus, pass auf. Und die Verkoster waren halt ganz baff und die haben den Wein super gefunden, hat ihnen voll getaugt. Nur der letzte Verkoster hat quasi ein bisschen den Satz gekriegt. Ja. Also hat ein bisschen halt die Trubstoffe dazu gekriegt und der hat gesagt, na was, also schmecken super, aber was soll denn das? Das kann es nicht sein, da ist irgendwas falsch. Und ja, war ein Riesenbahö. Haben sie gesagt, da stimmt irgendwas nicht. Dann haben sie geglaubt, das ist ein Franzose. Ich habe gesagt, das muss ein Franzose sein, weil sie haben gewusst, in Frankreich gibt es schon viele, die ein bisschen naturbelassener arbeiten quasi. Und die haben tatsächlich nicht geglaubt, dass das ein österreichischer Wein ist. Haben gesagt, der ist super, ja, aber da gibt es irgendwas stimmt da nicht. So, vor der endgültigen Prämierung, wer jetzt von den Top 3 Weine quasi wirklich Landessieger wird, ist noch ein Verantwortlicher zu ihm gekommen und hat gesagt, Herst, du, wir haben da ein Problem gehabt, eben, da war irgendwas falsch mit der Flasche, wie schaut's aus? Und der Georg Schmelzer hat gesagt, naja, falsch war da nichts, der war halt unfiltriert. Und das ist halt so, ne? Also ich habe halt da drei unterschiedliche Sachen, Chargen abgefüllt quasi, ausprobiert, einmal grob, einmal unfiltriert und einmal wirklich filtriert gehabt und das war halt der Unfiltriert. Und der Typ hat gesagt, ja, das kannst du nicht machen und den kannst du nicht nochmal hingeben, weil dann schicken sie dann zurück und dann gewinnst du gar nichts und bla bla und halt ganz, ganz arg. Ne? Er hat gesagt, das mache ich sicher nicht, dass ich da den Filtrierten hinschicke, weil das ist einfach gegen alle meine Prinzipien. Er hätte sicher gewonnen damit, oder ziemlich sicher, weil die waren sehr, sehr überzeugt von dem Wein. Aber er hat gesagt, nein, das macht er nicht. Er hat dann sich breitschlagen lassen und gesagt, passt, er nimmt den Grobfiltrierten. Ja, die lustige Geschichte dabei ist, dass der Winzer, der damals gesagt hat, das gibt es ja nicht und da ist irgendwas falsch und den unfiltrierten Wein quasi als falsch und schlecht und kann es nicht sein, abgestempelt hat quasi, den sein Sohn führt heute einen biodynamischen Betrieb. Und er hat nur gesagt, ja, das finde ich schon ganz witzig, dass halt der Sohn jetzt die ärgsten Natural Wines macht und gar nichts filtriert und so. Das bringt einem schon hin und wieder zum Schmunzeln. Aber ja, wir sehen schon, der Georg Schmelzer hat sehr früh Sachen gemacht, wie eben wenig Schwefeln, ohne Filtration, alles Sachen, die eigentlich viel später erst wirklich en vogue waren, wenn man so will. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, er war damals halt jetzt nicht der Biodynamiker oder so war es jetzt auch nicht, wie wir zum Beispiel bei Nikolaihof oder so gesehen haben, die da schon wahnsinnig früher dabei waren. Also das kommt erst viel später, aber er hat halt einfach gesagt, ja, dieses ganze Thema Prämierungen, Verkostungen, so muss das sein und so nicht, ist ihm eigentlich immer schon am Arsch gegangen. Das hat ihm einfach nicht getaugt und obwohl es so gut gerannt ist, hat er ihm immer gesagt, da muss noch irgendwas gehen. Und neben dem ganzen Experimentieren ist dann in die 2000er erstmals dieses Thema Bio wirklich umstellen aufgekommen. Also das ist wirklich diese Umstellungsthematik erstmals bei einer so in dem Gebiet aufgekommen. Und er hat halt überlegt, ja, soll ich das machen, soll ich nicht? Und hat dann gesagt, na, wenn ich das jetzt mache, mein Sohn ist gerade in der Weinbauschule, der soll ja mal einen Betrieb übernehmen. Ich will nicht irgendwie jetzt da mit einer Umstellung machen und wer weiß, der soll das dann selber entscheiden, so quasi. Und dann hat er sich nochmal 2 bis 3 Jahre mit diesem Thema gequält, quasi. Es hat ihn weiter beschäftigt. Und dann hat er gesagt, naja, irgendwie ist es auch schmarrn, wenn ich jetzt meinem Sohn einen Betrieb übergib, wo ich selber eigentlich Konflikte habe, wo ich selber in eine andere Richtung will, wenn ich das selber nicht ausprobiert habe und geklärt habe für mich, dann ist es auch wieder ein Schmarrn, weil wahrscheinlich rede ich ihm dann nur die ganze Zeit rein, weil ich ungelöste... Ja,
fix, wenn er es für sich selber nicht irgendwann mal jetzt einfach das gemacht hat, weil er klingt so wie einer, der einfach experimentieren will und der das wirklich selber tun will. Also
richtig.
Verständlich, dass er richtig gesagt hat, so, ich muss jetzt.
Genau, und dann, also es hat eben nochmal 2, 3 Jahre gedauert und dann hat es im Jahr 2007 dann einen Bio-Zertifizierungskurs gegeben und hat gesagt, ja passt, das schauen wir jetzt an, weil ich eben genau das nicht will, dass wir dann herumstreiten. So, dann hat sie da reingesetzt und hat sich gedacht, ja, passt schon, schon interessant. Und ein Tag war halt Biodynamie und er hat überhaupt nicht gewusst, dass da irgendwie biodynamische Sachen auch kommen, hat auch mit dem Thema jetzt nichts irgendwie zu tun gehabt, so.
Spannend,
also hat das noch nicht kennt, so. Richtig.
Im direkten Umfeld hat er ja zum Beispiel Gernot Heinrich, der ja 2006, 2007 schon wirklich auf Biodynamie umgestiegen ist. Sehr interessant.
Genau, aber für ihn war das irgendwie noch kein so ein Thema. Mhm. Ich weiß nicht, ob er, also das habe ich jetzt nicht so genau nachgefragt, ob er das gewusst hat vom Heinrich zum Beispiel, oder ob das einfach damals noch eher im Hinterzimmer war. Ich weiß nicht, wie viel da schon offen war, I don't know. Mhm. Jedenfalls hat er gesagt, er hat zumindest noch keinen Zugang dazu gefunden gehabt, sagen wir so. Und dann ist er halt da drin gesessen, hat sich das halt angehört, weil es war halt der Kurs. Und dann sagt er, hat es ihm komplett ausgegangen. Mhm. Und das war halt einfach so, die haben im Endeffekt das erzählt, was er sich eh die ganze Zeit gedacht hat und was er eigentlich instinktiv in vielen Fällen auch schon gemacht hat. Mhm. Und auf einmal war das halt klar vor ihm da, dass das wirklich geht, dass das wirklich gibt. Ja? Und er hat zu mir gesagt, ja, dann bin ich mal 5 Tage einfach wirklich geschwebt. Also er hat gesagt, er ist 5 Tage, ist einfach nur, war er komplett auf der Welt.
Nein.
War er komplett auf, wow, alles ist leibend, das ist es, das ist mein Ding. Und er hat sich dann gedacht, ja passt, Demeter, umstellen, geht schon, Bio brauchen wir nicht. Er hat von null auf Demeter umgestellt. Und da rechnest du ja im Normalfall, und das sagen ja alle, ne, in den ersten Jahren Rückschläge.
Ja, ja, genau.
Weil die Reben müssen sich dran gewöhnen, bla bla, werden wir nichts.
Was?
Waren keine Rückschläge. Weil er hat im Endeffekt vorher schon so viel in die biologische Richtung gemacht, schon so viel auch in Demeter-Richtungen gemacht, er war nur nicht bewusst,
dass er das tut.
Genau, er war nicht bewusst, dass es Grundlagen dafür gibt, quasi, oder dass es Theorien dafür gibt. Ja. Er hat es halt einfach in der Praxis umgesetzt, so wie es für ihn am sinnvollsten war. Und ja, das hat halt dann einfach gepasst. Und da hat es halt nichts von viel Umstellung gebraucht. Es war zwar auch dann, wie er diesen Entschluss tatsächlich gefasst hat, also es hat noch ein bisschen gedauert, bis das Ganze so war. Und seit 2012 ist er Demeter zertifiziert. Du hast diese 4 Jahre, die das dauert. Aber er hat einfach gesagt, für ihn war so, alle Puzzlesteine plötzlich zusammen, alles hat zusammengepasst, eins hat ins andere gegriffen. Mhm. Weil er hat halt davor zum Beispiel, er hat mit dem Wasser gearbeitet, hat geschaut, wie wenig Wasser kann er eigentlich zur Bewässerung zusätzlich nutzen. Mhm. Hat das immer schon reduziert, ja. Nur im Vergleich, andere Winzer rund um den haben so 1500 Liter Wasser auf 2 bis 3 Hektar gespritzt. Und er hat damals schon im Vergleich 600 Liter für 15 Hektar gebraucht.
Ja.
Und er hat damals schon im Vergleich 600 Liter für seine 15 Hektar, die gerade im Ertrag sind, gebraucht. Aber ja, Thema Biodynamie, Demeter, das war einfach so, er hat das gefühlt, er hat es gespürt, er hat es einfach nicht benennen können. Jetzt weiß er es, jetzt hat er eine Grundlage. Und ja, der Erfolg ist geblieben grundsätzlich. Es ist einfach nur so, das hat er schon auch gesagt, es ist nicht mehr so, dass alles in Österreich verkauft wird. Davor war es halt wirklich so, er hat in Österreich sehr, sehr viel verkauft, wenig exportiert. Heute sind wir bei 70% Export.
Sehr parallel zum Gernot Heinrich.
Genau, ja. Also da hören wir ja eh immer wieder von genau diesen Winzerinnen und Winzern, dass halt da dann der Export gerade zu Beginn unter Anführungszeichen, weil ich glaube, wir sind in Österreich trotzdem immer noch sehr
Sehr am Beginn.
Aber wir nicht schlecht dastehen mit einzelnen Winzerinnen und Winzer. Also da wiederum sind wir ja international mit vielen Fuhren dabei. Aber was die Menge betrifft und was die Konsumenten auch betrifft.
Das österreichische Publikum
genau.
ist etwas schwierig, was das Ganze
angeht. Genau, da sind wir einfach noch am Anfang und deswegen vollkommen logisch, dass da halt viel in Export geht. Aber grundsätzlich sagt er, also Erfolg, Verkauf, es ist alles super, es ist alles besser geworden, weitergegangen, super gerannt, also da kann ich sich überhaupt nicht beschweren. Ja, apropos 15 Hektar, insgesamt sind es so 17 Hektar, was er hat, 15 sind in Ertrag. Wir haben natürlich Handlese, Handarbeit ganz viel, klar, Eklar. Rebsorten bei ihm haben wir 55% Rot und 45% Weiß, also sehr ausgeglichen eigentlich. Ja. Und neben einem Weißburgunder haben wir einen Welschriesling zum Beispiel, er hat einen grünen Veltliner, Scheurebe, Traminer und Müller-Thurgau. Wobei letzterer neu ausgepflanzt, aber gibt es noch nicht. Ja.
Ja.
Also sowohl Traminer als auch Müller-Thurgau hat er beides erst jetzt begonnen.
Ah, Traminer erst jetzt angefangen.
Okay. Und bei Rot gibt es eben den Zweigelt. Cabernet Sauvignon hat er in die 80er ausgepflanzt, auch ganz spannend. Also auch wieder da sagt er, ja, hat er halt machen können, weil keiner hat ihm reingelegt.
Ja, das war halt damals also ein bisschen diese Welle. Ne? Du hast mit Barrique angefangen.
Genau,
die ganzen
aber das ist alles bei den meisten ein bisschen später noch gekommen. Und er war überall ein bisschen früher dran und hat da ein bisschen Vorteile draus dann gehabt. Ja, ja, Merlot, Rösler auch. Und ja, ich habe auch überlegt, eben den Cabernet, den Rösler sich anzuschauen. Habe mich dann für den Weißburgunder entschieden, weil das eben erstens haben wir noch nie gehabt und zweitens ist der halt in der Natural-Linie, aber noch nicht in der Orgen-Natural-Linie, sagen wir so. Weil der Rösler, also der Cabernet Sauvignon, der heißt übrigens Bergwerk, den kennst du vielleicht. Und der wird ja in der Quevri ausgebaut und im Weingarten vergraben, also wirklich dort, wo er wächst, wird auch das Tongefäß vergraben, quasi die Amphore. Und die sind halt dann wirklich in der Raw-Wein-Linie, also die sind nochmal ein bisschen mehr in der Funky-Richtung unterwegs. Aber auch sehr, sehr spannend. Und auch ganz interessant ist die Geschichte des Etiketts. Und zwar haben sie die Etiketten neu gemacht, wie sie umgestellt haben, auf Demeter. Also 2008, wie sie umgestellt haben, haben es der Sohn damals, der schon mitgearbeitet hat, der auch heute im Weingut Vollgas mitarbeitet, also der Georg Schmelzer sagt das selber, ihm ist es wichtig, dass es da keinen Übergang gibt, so einen krassen, sondern er würde es einfach so machen, dass er mitarbeitet immer, er ist überall dabei, er steht auf die ganzen Sachen drauf, das Foto ist überall auf die Broschüren und so auch drauf, weil er sagt, das sieht er oft bei Kolleginnen und Kollegen, wo dann halt der Sohn übernehmen soll und gleichzeitig die Leute aber immer noch nach dem Foto fragen und sagen, naja, aber wir kennen ja eigentlich nur ein Foto und der Sohn ist ja nur der Hilfshackler quasi und bla bla. Also so wirklich halt, wo die Leute dann Vertrauen zur Elterngeneration quasi haben, aber zu der übernehmenden Generation halt nicht. Und der sagt, nein, das möchte er entgegenwirken und deswegen schickt er ihm schon überall Fuhren mit und sie sind einfach Partner, gemeinsam, entscheiden alles gemeinsam, fertig. Und deswegen haben sie damals auch gesagt, ja passt, brauche ein neues Etikett, das muss das irgendwie widerspiegeln. Und sie haben einen Grafiker, Schrägstrich Künstler beauftragt und der hat gesagt, ja passt, du gibst mir jetzt die letzten 3 Bierchen, die du gelesen hast und aus denen mache ich da dann dein neues Logo. Weil dann weiß ich, wer du bist, was dich interessiert.
Das hast du ja der Farbtheorie im Buch gelesen, oder was?
Nein, nein. Ja, das, jetzt kommt's. Es war ein Buch vom Goethe dabei.
Ah, okay, got it.
Und der Goethe war ja nicht nur Dichter, sondern eben auch Naturforscher ganz stark. Und viele der Gedanken des Biodynamischen, Rudolf Steiner und Co., sind ja eigentlich nur aufgegriffen von Schiller, Goethe,
genau.
Also diese ganzen Themen. Und ja, der Goethe beschreibt eben auch diese Urpflanze, also die erste Pflanze, die alles bestimmt hat, von der alles abstammt. Das ist ja so ein bisschen der Gegenentwurf quasi zum Karl von Linné, diese Idee vom Goethe damals und seine Beobachtungen sind halt diese Urpflanze gewesen. Das hat er halt niedergeschrieben in einigen Sachen auch. Und das ist jetzt auf die Etiketten drauf. Also das ist dann designt worden, ist auf die Etiketten drauf. Und ja, das hat halt dann perfekt auch zu diesem Thema passt, wirklich zu dem Ursprung zurückzugehen und halt jetzt wirklich puristisch auf diese biodynamischen und Demeter-Sachen zu setzen. Ja. Und eine andere witzige Geschichte habe ich auch noch. Und zwar, du kennst ja sicher die Klassifikation Neusiedler CDRC.
Yes.
Gibt es seit 2012 und der Georg Schmelzer hat sich am Anfang gedacht, super, ja, ist gut, dass da was gemacht wird, dass das auch ein bisschen gepusht wird und war dabei.
Wirklich?
Hat gesagt, er geht da dazu, ja, hat das gemacht, hat gesagt, nein, er findet es grundsätzlich gut, dass man sagt, ja, man hebt das Qualitätsniveau da, hat sich halt das, glaube ich, auch ein bisschen naiv vorgestellt, sagt auch selber, das war vielleicht im Nachhinein ein bisschen zu optimistisch gedacht, weil er ist ein Jahr später wieder ausgestiegen.
Das wundert mich wiederum nicht.
Ja, und der Grund, und er sagt das wirklich, es hat einen ganz klaren Schnitt gegeben, nämlich nicht, dass ihm das alles dann irgendwie im Arsch gegangen ist, sondern er hat gesagt, es hat einen Punkt gegeben, wo er einfach gesagt, oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Mhm. Sie haben einfach Rezepte verschickt, wie man Neusiedler CDAC macht. Also wirklich mit, ja, also der Zucker soll so und so sein und wenn du das nicht hast, dann hast du halt noch 3 Gramm Zucker dazu. Und ja, da hat er halt gesagt, okay, passt.
Mhm, danke, ciao.
Sicherlich nicht, danke, Wiedersehen. Mhm. Ja, und wie immer meine letzte Frage an ihn natürlich, wie geht es in der Zukunft weiter? Ich habe schon ein bisschen gehört, der Sohn übernimmt gerade immer mehr. Seine Frau, die Elisabeth, macht alles im Büro, also die arbeiten wirklich alle gemeinsam an diesem Weingut komplett. Mhm. Ja, grundsätzlich Rebfläche vergrößern oder so ist jetzt nichts, was ihn wirklich interessiert. Es geht mehr in die Richtung Kreislaufwirtschaft, auch da.
Ja. Ja,
also sie haben 16 Schafe schon jetzt.
Schafe.
Es kommen noch bald Lämmer dazu, also Lämmer. Noch mehr in die Richtung. Ja, unabhängiger werden, das ist der Weg so. Und zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, dass der Georg Schmelzer einfach ein kompletter Purist ist, ein kompletter Perfektionist, was das angeht, der eigentlich immer schon gespürt hat, dass diese ganzen biodynamischen, biologischen Grundsätze das sind, was er machen will. Aber ich finde es so interessant, dass er halt einfach diese theoretischen Sachen erst relativ unter Anführungszeichen spät für das, wie lange er schon in die Richtung gearbeitet hat, erst sehr spät dann irgendwo gesehen hat und dem irgendwo gezeigt worden ist und dann ist er ihm halt komplett aufgegangen. Mhm. Also dann hat er halt gemerkt, aha, das ist es. Und ja, die Weine sprechen grundsätzlich einmal für sich. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren, glaube ich. Es sind einfach eben sehr elegante Sachen, obwohl es eben so puristisch sind. Und diese Balance zu schaffen, das kriegen eh nicht viele hin. Und deswegen finde ich, das ist schon ein cooler Typ.
Also ich habe seine ganze Geschichte tatsächlich noch nicht gekannt. Da steht zwar schon relativ lange auf meiner Liste und ich kenne auch ein paar Weine von einem unter anderem Bergwerk. Und ich glaube, ich kenne tatsächlich den Weißburgunder, aber ich glaube, 2017 oder 2016. Also ich habe noch vor 2-3 Jahren einmal probiert.
Ja.
Nicht selber gekauft, muss ich dazu sagen, sondern der wurde mir vorgesetzt. Und ich habe mir gedacht, ah, sehr interessant. Und ja, alles, was ich so ein bisschen von ihm gewusst habe, ist halt, dass er wirklich ganz, ganz arg in die Natural-Richtung arbeitet, ganz, ganz intensiv Richtung Demeter und so weiter. Deswegen finde ich es umso lustiger, dass es bei ihm doch länger dauert hat, gefühlt, dass er sich tatsächlich zertifizieren hat lassen. Wobei, zertifizieren ist ja nicht alles, das wissen wir mittlerweile auch. Es gibt genug Winzerinnen und Winzer, die arbeiten einfach so, aber sie lassen sich nicht zertifizieren. Aber es ist einfach schön zu wissen, dass er es zu Hause mehr oder weniger gefunden hat mit seiner Gedanken. Das ist super
Genau, ich finde das auch so cool, dass er, wie er das halt erzählt hat, dass er da diese 5 Tage einfach nur geschwebt ist, quasi auf Wolken gegangen ist, weil er einfach gemerkt hat, das ist es, so geil.
Das ist cool.
Und ja, also wirklich sehr, sehr cool. Und auch diese Geschichte, dass er mit 17 das Ding einfach übernehmen hat müssen und das so führt, so geführt hat, so führt heute auch und zu dem gemacht hat, was es ist, ist einfach, also größten Respekt davor, weil das musst du einmal hinkriegen, dass du sagst, ja passt, ich nehme diese Herausforderung erstens einmal an, ja gut, für Entscheidungen, für Möglichkeiten hat es eh nicht gegeben, aber trotzdem das dann so umzusetzen und das durchzuziehen, wirklich größten Respekt und ja, so
total
cool.
Jetzt muss man erzählen, wo man das herkriegt, Michi.
Richtig. Und zwar, das kann man entweder natürlich beim Georg Schmelzer direkt bestellen. Also es gibt einen Online-Shop, da kostet das Ding, glaube ich, 16 Euro. Mhm. Also auch das Preis-Leistung.
Optimal.
Wirklich, wirklich stark. Du kannst das Ganze auch, so wie ich zum Beispiel, bei Vino Nudo kaufen. Mhm. Da gibt es auch noch ein paar 2018er tatsächlich.
Ah ja. Ja,
da habe ich eben den 2018er und den 19er hergehabt. Und habe mich dann für den 18er entschieden, also gibt es auch noch 18er. Und genauso gibt es das Ganze bei naturalwinedealers.com, also auch da könnt ihr es bestellen. Die liefern, glaube ich, auch nach Deutschland, also auch für unsere deutschen ZuhörerInnen sehr positiv. Da kennt ihr auch die ganzen Weine vom Georg Schmelzer, die haben auch ein breites Sortiment davon. Also wunderbar, einfach mal ausprobieren, wirklich Bergwerk sowieso Empfehlung. Gleichzeitig auch die Cuvées wie Schlicht und Ergreifend zum Beispiel. Also diese wirklichen Orange Wines, die auch Orange Wine hassen dann, die noch ein bisschen wilder sind, muss man auch dazu sagen. Also das sind schon Orange Wine für Fortgeschrittene, sagen wir mal so. Aber gibt es auch sehr spannende Sachen. Auch der frührote Veltliner zum Beispiel, weiß nicht, ob du den schon mal gehabt hast.
Nein, habe ich noch nicht gehabt.
Sehr, sehr interessantes Ding.
Generell eine sehr interessante Rebsorte, die wir noch nicht hatten.
Ja, ich weiß. Auch den habe ich kurz überlegt gehabt. Der war mir dann einfach insgesamt ein bisschen zu wild.
Okay.
Also der ist wirklich... Der ist wahrscheinlich dann schon in der Liga crazy.
Genau, wir haben ja noch nichts gehabt, was wir tatsächlich mit crazy bewertet haben, irgendwann am
Schluss. Nein, das, also auch das ist für mich funky.
Funky, not crazy.
Also da geht noch mehr und das sieht man ja auch, wenn seine eigenen Weine das noch quasi auf der klassischeren Seite ist als die ganzen Raw Wines dann. Also da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, aber wir wollen euch nicht zu Beginn gleich überfordern. Deswegen eins nach dem anderen, aber kommt sicher noch. Also habt ihr schon was im Auge. Also.
Sehr gut, sehr gut. Na gut, Michi, danke für die coole Story von Georg Schmelz an seine Weine. Dann würde ich mal sagen, wir gehen über in den letzten Teil unserer Folge. Wir freuen uns immer, immer, immer über Bewertungen auf Apple Podcasts und auch auf Spotify. Folgt uns sehr, sehr gerne. Es ist natürlich immer super, wenn ihr uns folgt, einfach weil dadurch dann unser Podcast ein bisschen mehr angezeigt wird. Auf unserer Website weinfuerwein.at könnt ihr jederzeit vorbeischauen. Da findet ihr immer die Zusammenfassungen der jeweiligen Folgen mit ein bisschen Infos, ein bisschen Fotos und natürlich auch unseren Bewertungen, wo ihr die Weine herbekommt. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Privat sind wir dort auch unterwegs. Der Michi unter @prügel. Und ich unter @kedi in Vienna. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback, auch über Weinvorschläge, entweder per E-Mail an kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. Achtung bitte bei Weinvorschlägen immer nur einer oder einem von uns zwar schicken, ansonsten ist die Überraschung hier verdorben. Und ansonsten gerne auch Feedback an unsere Instagram-Accounts. Wir freuen uns immer, wenn ihr euch bei uns meldet und mittlerweile kommen immer wieder neue Weinvorschläge rein. Es ist super, super, super cool. Wir freuen uns immer, wenn es uns was erzählt. Gut, und damit sagen wir Dankeschön und bis nächste Woche.